Auf dem Küchenfußboden liegt in einer Blutlache Werner Mastertons abgeschlagener Kopf. In seinen Augen stecken Gabeln. Im Esszimmer sitzt ein enthaupteter Körper am Tisch. Die abgehackten Hände liegen vor ihm auf einem Teller. Die weiße Tischdecke ist voller Blut. Im Schlafzimmer entdeckt er Ruth Masterton mit durchgeschnittener Kehle. Der Kopf ist fast vollständig vom Körper abgetrennt worden. Sie ist nackt und ein Oberschenkelknochen ist von einem gewaltigen Axthieb gebrochen worden. Fliegen schwirren über ihrem Körper und er denkt, dass das, was er sieht, nicht wirklich sein kann. Ihm wird bewusst, dass er vor Angst weint, und als er aus dem Haus tritt, bricht er zusammen. Die wartenden Afrikaner weichen vor ihm zurück und er befiehlt ihnen schreiend, das Haus nicht zu betreten. Robert ruft dazu, dass er die Nachbarn und die Polizei holen soll, und dann schießt er aus purer Verzweiflung mit seiner Schrotflinte in die Luft. Am späten Nachmittag kehrt er apathisch heim. Noch ist er zu entkräftet für die rasende Wut, die ihn später erfassen wird. Im Laufe des langen Tages hat sich das Gerücht wie ein Lauffeuer in der weißen Kolonie verbreitet. Autos sind gekommen und wieder gefahren, und schon bald sind sich alle einig. Ruth und Werner Masterton sind keinen gewöhnlichen Banditen zum Opfer gefallen. Auch wenn ihr Auto und andere Wertsachen verschwunden sind, steckt hinter diesem besinnungslosen Doppelmord mehr. Aufgestauter Hass, der sich entladen hat. Es ist ein rassistischer Mord, ein politischer Mord. Ruth und Werner Mastertons Schicksal wurde durch selbsternannte schwarze Rächer besiegelt. Bei einem Nachbarn der Mastertons trifft sich die weiße Kolonie zu einer improvisierten Versammlung, um über bessere Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren, aber Hans Olofsson nimmt nicht teil. Er sagt, dass er nicht die Kraft dazu habe, und jemand schlägt vor, ihn abends zu besuchen, um zu berichten, was sie besprochen haben, aber er lehnt dankend ab. Er hat seine Hunde und seine Waffen. Er wird sich in Acht nehmen. Als er nach Hause kommt, regnet es. Ein Wolkenbruch geht nieder, so dass er praktisch nichts sehen kann. Plötzlich glaubt er, einen schwarzen Schatten zu beobachten, der hinter dem Haus verschwindet, als er auf den Hof einbiegt. Lange bleibt er im Auto sitzen. Ich habe Angst, denkt er. Mehr als je zuvor in meinem Leben. Wer immer Ruth und Werner ermordet hat, er hat sein Messer auch in mich gestoßen. Er entsichert das Gewehr, läuft durch den Regen, schließt die Tür auf und schlägt sie hinter sich zu. Der Regen trommelt auf die Dachpfannen herab, und der Schäferhund, den er von Ruth und Werner Masterton zu seinem 40. Geburtstag bekommen hat, hockt merkwürdig still auf dem Küchenfußboden. Sofort regt sich in ihm der Verdacht, dass jemand in seiner Abwesenheit im Haus war. Etwas im Verhalten des Schäferhunds beunruhigt ihn. Normalerweise läuft ihm der Hund freudig entgegen, jetzt ist er unerklärlich still. Er betrachtet den Hund und erkennt, dass die Wirklichkeit sich allmählich in einen Albtraum verwandelt. Er hockt sich vor den Hund und krault ihn hinter den Ohren. »Was hast du denn?« flüstert er. »Sag mir, was los ist. Zeig mir, wenn hier etwas passiert ist.« Mit entsicherter Waffe geht er durch sein Haus, leise gefolgt von seinem Hund. Obwohl er keine Anzeichen dafür findet, nichts verschwunden ist oder sich verändert hat, kann er das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand in seinem Haus war. Die Nacht verbringt er auf einem Stuhl. Seine Waffen liegen neben ihm. Er denkt, dass es einen grenzenlosen Hass auf die Weißen gibt, der ihm erst jetzt wirklich bewusst geworden ist. Nichts spricht dagegen, dass auch er von diesem Hass umgeben ist. Der Preis, den er für sein komfortables Leben in Afrika zahlt, besteht darin, dass er nun mit seinen Waffen Wache hält.